Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher, wo ich euch jedes Mal ein Buch vorstelle, das etwas in mir bewegt hat. Ihr Lieben, heute erscheint in 22 Ländern das Memoir einer der Heldinnen unserer Zeit, Gisèle Pélicot. Die Französin hat zusammen mit der Autorin Judith Perignon ihre Geschichte aufgeschrieben. Es ist die Geschichte einer Frau, die sich ihr Leben zurückholt. Mehr als 10 Jahre ist die heute 73-Jährige von ihrem inzwischen Ex-Mann immer wieder betäubt worden, damit er sie fremden Männern zur Vergewaltigung anbieten konnte. Die meisten der Taten haben zu Hause in ihrem Schlafzimmer stattgefunden, wo über 50 Männer Gisèle Pélicot mehr als 200 Mal vergewaltigt haben. Dominique Pélicot hat die Taten alle gefilmt und sie sind nur durch einen Zufall ans Tageslicht gekommen. Er hat seine sedierte Frau auch auf Autobahnrastplätzen vergewaltigen lassen und das sind Täter, die, ich kann es nicht anders beschreiben, mal eben unterwegs die Gelegenheit zu einer Vergewaltigung mitgenommen haben und die dann nicht gefasst und angeklagt werden konnten. Allen anderen wurde ab Herbst 2024 im südfranzösischen Avignon der Prozess gemacht und alle sind verurteilt worden zu Haftstrafen zwischen 3 und 20 Jahren. Vollumfänglich geständig war allerdings allein der Haupttäter, Dominique Pélicot. Die anderen erklärten vor Gericht, sie seien keine Vergewaltiger, im Gegenteil, sie fühlten sich selbst als Opfer, reingelegt von Dominique Pélicot und noch im Gerichtssaal haben sich einige rausgeredet, sie hätten es für ein Spiel des Paars gehalten. Und weil diese Männer, die dort auf der Anklagebank gesessen haben, ganz gewöhnliche Männer sind mit ganz normalen Leben, hoffe ich, dass dieses Buch von vielen Menschen und ganz besonders auch von vielen Männern in aller Welt gelesen wird. Denn wir brauchen dringend eine Debatte, was da schiefläuft, dass so etwas möglich wird. Bei den Epstein-Files habe ich gerade das Gefühl, die bringen viele auf Distanz zu sich und ihrem Leben, weil es ja um mächtige Männer geht, die mit allem davonkommen. Und der Pélicot-Prozess kam vielen vor wie ein monströser Einzelfall. Doch die NDR-Journalistinnen Isabel Bär und Isabel Ströh haben jetzt aufgedeckt, dass diese Art von Verbrechen eine ungeheure Dimension hat. Sie sind bei ihren Recherchen auf zig Telegram-Gruppen gestoßen, in denen Männer Informationen austauschen, wie sie die Frauen in ihrem Umfeld, Partnerinnen, Schwestern, Töchter, Stieftöchter, selbst Mütter, betäuben können, um diese bewusstlosen, willenlosen Frauen zu vergewaltigen. Allein eine dieser Gruppen hatte 70.000 Mitglieder. Für das Verbrechen der Vergewaltigung im betäubten Zustand gibt es inzwischen sogar einen Begriff, nämlich chemische Unterwerfung. Umso erstaunter war ich jetzt, dass Gisèle Pélicot keine wütende Abrechnung geschrieben hat und auch keine verbitterte Anklage. Beides wäre absolut berechtigt gewesen. Doch genau wie sie die Welt 2024 überrascht hat, als sie sich entschieden hat, dieser Prozess soll nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden, er soll öffentlich sein, genauso überrascht hat mich jetzt ihr Buch. Es heißt Eine Hymne an das Leben. Und ich habe mich unweigerlich gefragt, ist es möglich nach dieser Geschichte eine Hymne? Und ich muss sagen, ja. So ungeheuerlich und so unfassbar schmerzhaft diese Geschichte auch ist. Und auch bis heute bleibt, denn das Verbrechen hat die Familie zerrissen. An dem Tag, als sie ihren Mann Dominique Pélicot zur Polizei begleitet, weil er angezeigt worden ist, nachdem er Frauen unter den Rock gefilmt hatte, will sie zu ihm stehen. Sie beschreibt gleich am Anfang des Buchs, wie sie zu Besuch bei der Familie ihrer Tochter Caroline war und er sie anrief. Ich lese euch diese Passage jetzt mal vor. Dominique rief mich an und sprach mit ungewohnt nervöser Stimme. Er stammelte, er habe sein Handy verloren. Er brauche einen Code, um das neue zu aktivieren, das er sich gekauft habe, und diesen Code habe er an meine Nummer senden lassen. Ich hatte ihm den Code gegeben, wobei mir schien, dass bei diesem sonst bestens organisierten und methodisch vorgehenden Mann plötzlich alles aus dem Ruder gelaufen war. Als er mich ein paar Tage später am Bahnhof abgeholt hatte, wirkte er abgemagert. Kaum waren wir zu Hause angekommen, brach er in Tränen aus. Er sagte, er wolle mich nicht verlieren. Sofort hatte ich Papa beim Tod meiner Mutter vor Augen. In meiner Vorstellung ist ein weinender Mann immer mein Vater, der unaufhörlich schluchzt, während ich an seiner Seite bin, ohne ihn trösten zu können. Im Fall von Dominik hatte ich zunächst befürchtet, er wäre krank, sein Krebs wäre zurückgekehrt und würde ihn am Ende umbringen. Als er mir gestand, dass er in der Woche zuvor im Leclerc in Carpentras die Beherrschung verloren und mehreren Frauen unter den Rock gefilmt hatte und dann auf der Polizeiwache gelandet war, wo man sein Telefon und seinen Laptop beschlagnahmte, war ich zwar betrübt, aber auch fast erleichtert. Es war furchtbar, sich auszumalen, wie mein Mann diesen Frauen nachstellte, dass er zu solchen Übergriffen fähig war, aber nicht ganz so schlimm wie Krankheit und Tod, die mir als erstes in den Sinn gekommen waren. An jenem Tag sagte ich ihm, ich würde das Ganze für mich behalten, würde selbst den Kindern nichts verraten, um sie zu schonen. Ich würde ihn nicht im Stich lassen. Er müsse sich aber unbedingt bei den Frauen entschuldigen, die er gefilmt hatte, und eine Therapie machen. Außerdem dürfe so etwas nie wieder passieren, ansonsten würde ich mich von ihm trennen. Ich verspreche dir, dass es nie wieder vorkommt, versicherte er mir. Ich würde nicht vergessen können, was er getan hatte. Es war ein Alarmsignal. Aber wofür? Ich wusste es nicht. Ich wollte, dass unser Leben trotzdem so weiterging wie bisher.
In dem gelben Häuschen mit den blauen Fensterläden, unserem Ruhesitz in Südfrankreich.
Für mich ist das ein zentraler Punkt, dass sie einräumt, wie sehr sie möchte, dass ihr Leben, das sie bis zu diesem Moment als gut empfindet, weitergeht. Beim Prozess wird später die Ehefrau eines Angeklagten zu ihm halten, überzeugt, ihr Mann sei kein Vergewaltiger. Und etwas, was für sie ihre Überzeugung unterstützt, ist, wenn ihr Mann jemand hätte vergewaltigen wollen, dann hätte er doch eine junge, attraktivere Frau gewählt. Es erzählt einfach so viel über die Abwertung von Frauen, die wir verinnerlicht haben, und es erzählt aber auch ganz viel über das innere Bedürfnis, das eigene Leben weiterleben zu können.
Zu dem Zeitpunkt, als Giselle Pellicot davon erfährt, sind sie seit fast 50 Jahren verheiratet. Sie haben 3 Kinder, mehrere Enkelkinder, sich gemeinsam ein Leben aufgebaut. Sie waren Teenager, als sie sich kennenlernten. Sie sind miteinander erwachsen geworden. Und Giselle Pellicot wird im Buch erzählen, wie sie immer das Gefühl hatte, sie hätten sich gegenseitig aus ihren unglücklichen Kindheiten gerettet. Sie, die als 9-Jährige die Mutter verloren hat und danach mit einer Stiefmutter aufwuchs, die sie und ihren Bruder nicht liebte, sondern demütigte. Und Dominique Pellicot, der einen tyrannischen Vater hatte und als Kind im Krankenhaus missbraucht worden ist. Jetzt begleitet sie ihn also zur Polizei und er wird an diesem Tag direkt ins Gefängnis kommen. Und noch bevor sie das weiß, bittet Kommissar Peresi zum Gespräch. Und das lese ich euch jetzt noch einmal vor. Er fragte mich, wie wir uns kennengelernt hatten. Es war bei der Schwester meines Mannes, antwortete ich im Juli 1971. Es habe auf Anhieb gefunkt, fügte ich hinzu. Als er mich bat, die Persönlichkeit meines Mannes zu beschreiben, sagte ich, sehr freundlich und zuvorkommend, wirklich ein feiner Kerl, darum sind wir immer noch zusammen. Dann wollte er wissen, ob wir Freunde zu uns einluden. Ich antwortete, das sei regelmäßig der Fall, und als ich ihm schildern sollte, wie es abends normalerweise bei uns zuging, sagte ich, es gebe da keine Routine, wir seien schließlich keine verknöcherten Greise. Er erkundigte sich danach, um welcher Uhrzeit ich schlafen ging, ob immer gleichzeitig mit meinem Mann, ob ich Mittagsschlaf hielt. Ich fand seine Fragen etwas befremdlich. Betreiben Sie Partnertausch? Ich war fassungslos. Ich hörte mich sagen, nein, nie im Leben, das sei ja grauenhaft. Ich hörte mich stammeln, Partnertausch komme für mich nicht in Frage. Ich würde es nicht ertragen, wenn Fremde mich anfassten. Für mich komme es auf die Gefühle an. Er fragte mich, ob ich meinen Gatten so gut zu kennen glaubte, dass er mir nichts verheimlichen könne. Ich antwortete mit Ja. Ich zeige Ihnen jetzt Fotos und Videos, die Ihnen nicht gefallen werden. In seiner Stimme klang jetzt nicht so sehr Befangenheit an, sondern eine seltsame Mischung aus Bedrohung und Beschützerhaltung. Er teilte mir mit, dass sie Dominique gerade wegen besonders schwerer Vergewaltigung und Verwendung schädlicher Substanzen in Polizeigewahrsam genommen hatten. Da habe ich wohl geweint. Ich trat an seinen Schreibtisch und setzte meine Maske wieder auf. Er zog ein Foto hervor, reichte es mir. Eine Frau mit Strapsen liegt auf der Seite. Ein schwarzer Mann liegt hinter ihr und dringt in sie ein. Das sind Sie auf dem Foto. Nein, das bin ich nicht. Ich zückte meine Brille und er ein zweites Foto. Dieselbe Frau liegt auf dem Rücken, neben ihr ein tätowierter Mann. Das sind Sie. Nein. Ich erkannte diese Männer nicht und auch nicht die Frau. Ihr Gesicht war so schlaff, ihr Mund ebenfalls, eine Stoffpuppe. Ein drittes Foto. Der Mann hatte seinen Feuerwehrpulli anbehalten. Was der Polizist sagte, hörte ich nicht. Besser gesagt, ich hörte es, aber ich fühlte mich nicht gemeint. Es war wie das ferne Echo einer Stimme. Das ist Ihr Zimmer, das sind doch Ihre Nachttischlampen. Na und? Nicht ich liege da reglos auf dem Bett. Das ist eine Fotomontage. Das Machwerk einer Person, die Dominique Übles will. Erst am Vorabend, als in den Fernsehnachrichten eine Frau gezeigt wurde, die wegen Covid intubiert war, hatte mein Mann zu mir gesagt, dass er es nicht ertragen würde, mich so zu sehen. Der Kommissar nannte eine Zahl. 53 Männer seien zu uns nach Hause gekommen, um mich zu vergewaltigen. Ich bat um Wasser. Mein Mund war wie gelähmt. Eine Psychologin gesellte sich zu uns, eine junge Frau. Ich brauchte sie nicht. Ich bin weit weg, selbst wenn wir uns im selben Raum befinden. Ich bin mir unseres Glücks sicher. Bald 50 Jahre verheiratet und die Erinnerung an unsere erste Begegnung noch ganz klar. Sein Lächeln, sein scheuer Blick, sein gelocktes, schulterlanges Haar, sein Seemannspulli. Er würde mich lieben. Mein Gehirn war im Büro von Kommissar Perret erstarrt. Vermutlich haben Hunderte, vielleicht Tausende Menschen in aller Welt gefragt, wie konnte sie das nicht merken? Ich vermute, es ist teils eine spontane Abwehr, mit der sich vermutlich vor allem Frauen an das Bedürfnis klammern, auf sich selbst aufpassen zu können, sich in einer Gewissheit wiegen zu wollen. So etwas könnte mir nicht passieren. Die Betäubung und der körperliche Missbrauch haben bei Giselle Pellicot durchaus Spuren hinterlassen über die Jahre, aber keiner der Ärzte und Ärztinnen hat die Puzzleteile zusammensetzen können. Der Verdacht reichte damals von Hirntumor bis Alzheimererkrankung. Und dieses Ungläubige, wie kann die das nicht gemerkt haben, ist auch die Frage der anderen, die Frauen grundsätzlich misstrauen. Ähnlich wie wir es gerade bei den Epstein-Files erleben, bei denen Teil der großen Leugnung des systematischen Missbrauchs die Unterstellung ist, das waren doch junge Frauen, die Party machen wollten und die mit Sex schnelles Geld verdienen wollten. Kennt man doch. Männer haben Geld und Frauen und ihre Körper sind käuflich. Doch seit diesem Jahrhundertprozess in Avignon, bei dem alle Täter verurteilt wurden, sollte auch der letzte Zweifel verstummen. Die Videos der Taten konnten alle im Gerichtssaal sehen. Eine bewusstlose Frau, deren Körper benutzt wird. Eine sedierte Frau, der Gewalt angetan wird. Erst unmittelbar vor dem Prozess hat Giselle Pellicot sich entschieden, dass er nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden soll, weil ihr klar wurde, die Anonymität schützt vor allem die Täter. Sie ist auf dem Cover des aktuellen Spiegelmagazins und dort sagt sie im Gespräch mit der Kollegin Britta Sandberg, Zitat, es war kein leichter Entschluss, ich habe 4 Jahre dafür gebraucht. Meine Tochter hatte mir schon früh gesagt, ich müsse mich gegen den Ausschluss der Öffentlichkeit bei der Gerichtsverhandlung wehren, aber ich fühlte mich nicht bereit dazu. Ich wollte nicht bekannt werden, wollte nicht, dass alle hören, was mir widerfahren ist. Wie alle Vergewaltigungsopfer habe ich mich fürchterlich geschämt. Das ist wie eine doppelte Strafe, die sich die Opfer selbst auferlegen, diese entsetzliche Scham. Oft genug wird die Scham den Opfern auch von der Familie auferlegt oder auch von Partnern, wenn der Vergewaltiger jemand anderes war. Es ist eine alte feministische Forderung, die Scham muss die Seite wechseln. Und Giselle Pellicot ist mit diesem Satz, die Scham muss die Seite wechseln, zur Ikone geworden. Dass sie dafür selbst erst aus ihrer Scham herauswachsen musste, davon erzählt sie auch in ihrem Buch. Es ist die Geschichte einer Frau, die sich ihr ganzes Leben schonungslos anschaut, um es sich wieder aneignen zu können. Ich lese diesen Rückblick wie eine Spurensuche und wie eine Abrechnung, auch jenseits davon, was vor Gericht verhandelt wurde. Denn da ist das schreckliche Verbrechen, bei dem alle Täter, ihr Ex-Mann eingeschlossen, ganz normale Männer sind. Und da ist der Verrat an fast 50 Jahren gemeinsamen Leben, das doch auch schön war? Trotzdem liest sich das Buch nicht so, als würde sich Giselle Pellicot auch nur mit einem Satz etwas schönreden. Vielleicht ist es eine Form von ungewöhnlicher Ambiguitätstoleranz, die sie in diesem Buch zeigt. Diese besondere Gabe, Widersprüchlichkeit auszuhalten. Im Spiegel sagt sie, Zitat, man kann sein Leben nicht noch einmal neu erfinden, wenn man 70 ist. Dieses Leben setzt sich nun mal aus Erinnerungen zusammen. Um weiterleben zu können, musste ich mir sagen, dass diese 50 Jahre nicht eine einzige Lüge gewesen sein können. Das war wichtig für mich. Zitat Ende. Sie denkt dort auch darüber nach, dass sie im Gegensatz zu anderen Vergewaltigungsopfern bewusstlos war und die Angst, die so viele andere zusätzlich aushalten müssen, nicht erlebt habe. Das Buch liest sich auch wie die Geschichte einer Frau, die sich an dem festhalten muss, was als Fakt bewiesen ist. So ein Fakt ist zum Beispiel, dass Dominique Pellicot die Schwiegertöchter unter der Dusche gefilmt hat. Aber vor allem, dass er die Tochter Caroline Darion mit, wie Giselle Pellicot schreibt, incestuösem Blick fotografiert hat. Darion ist überzeugt, sie ist ebenfalls vergewaltigt worden. Dass ihre Mutter sie in dieser Überzeugung nicht bedingungslos unterstützt, hat zum Bruch geführt. Und ich ahne beim Lesen die Tragik. Trotzdem ist es kein tragisches Buch, es ist ein kraftvolles Buch und das Erstaunlichste ist vielleicht, Giselle Pellicot hat den Glauben an das Gute nicht verloren. Sie teilt es bewusst, um andere zu ermutigen, es kann einen Weg aus der Dunkelheit herausgeben. Und so lese ich überrascht, sie hat eine neue Liebe in ihr Leben gelassen. Und ich dachte, wenn das möglich ist, dann kann vielleicht auch diese Familie wieder zusammenfinden. Ich wünsche es ihnen. Eine Hymne an das Leben von Giselle Pellicot mit Judith Perignon ist bei Piper erschienen. Patricia Klobositzky hat die 256 Seiten aus dem Französischen übersetzt. Das Hardcover kostet 25 Euro. Bis zum 31. März verlost der Verlag das Buch fünfmal. Ich verlinke deshalb mal dazu in den Shownotes. Dort verlinke ich auch zur Recherche der NDR-Kolleginnen und zu den Büchern von Caroline Darion. Danke, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wenn ihr etwas mitnehmen konntet aus dieser Folge, freue ich mich, wenn ihr andere in den sozialen Medien auf feiste Bücher hinweist. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft darüber sprechen, damit die Scham die Seite wechselt. Passt auf euch und aufeinander auf und habt einen guten Tag.